die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Abdul Hussein, der lebt seit vielen Jahren mit seiner Frau und den 5 Kindern im Slum am Rande Delhis. Vor einigen Jahren fand er mit seiner Familie zum Glauben an Jesus. In seiner Hütte, da gibt es keine Stühle, Matratzen, die sind durchfeuchtet. Die Küche und der Wohnraum, der Schlafraum, das ist der gleiche Raum. An der schimmligen Wand, da hängt ein Kalender mit Bibelworten. Und als Abdul gefragt wird, welcher Bibelvers für ihn der schönste sei, antwortet die ganze Familie sofort: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Barfuß, bettelarm, umgeben von Tuberkulose, von Malaria und Kloake, bekannten sie mit strahlenden Augen: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das ist der Anfang vom Psalm 23. Wir hörten vorhin schon einen Abschnitt aus dem Johannesevangelium, dem Hirten, das Hirtenkapitel. Und der Sonntag heute hat als Thema auch diesen guten Hirten. Ein Bild vom Psalm 23 mit dem guten Hirten, das habe ich in so mancher Wohnung gesehen, ist mir so oft begegnet, manchmal prunkvoll umrahmt noch, ganz altes Gemälde. Doch findet dieser Psalm 23 genau seinen Platz in einer Hütte eines Slums, als Trost, als Bekenntnis? Mir wird nichts mangeln. Nein, das ist nicht nur das Bekenntnis der gut Versicherten, der gut Verdienenden, der gut Gekleideten. George Müller baute in Bristol ein Waisenhaus für 2000 Kinder. Das Werk von George Müller lebte allein von Spenden, ohne Spendenaufruf, mit so manchen Engpässen. Aber George Müller hätte immer gesagt und hat immer bekannt: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Corrie ten Boom aus den Niederlanden, die in den Nachkriegsjahren viel unterwegs war in der Verkündigung, um Gottes Wort weiterzusagen, bekannte immer wieder, wie Gott der Herr sie versorgt, obwohl sie kein Geld hatte, nie um Geld bat und in 60 Ländern unterwegs war. Manchmal kam das Geld auch im letzten Moment, aber sie sagt: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich weiß um eine mehrköpfige Familie, deren Einkommen manchmal so niedrig war, dass das nächste Brot nicht da war. Doch wiederholt stand unverhofft ein Lebensmittelpaket vor der Tür, ohne Namen, anonym, und die Familie, sie konnte bekennen: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Mit diesen verschiedenen Zeugnissen soll deutlich sein, dass das Bekenntnis im Psalm 23, dieser Vers 1, nicht nur ein Bekenntnis der reich Ausgestatteten und der gut Verdienenden ist, sondern genauso ein Bekenntnis derer, die so manches Mal recht wenig bis gar nicht zur Verfügung haben. Mit Psalm 23 haben wir nicht so ein Wohlstandsevangelium, nichts wird dir mangeln, es ist eher ein Geborgenheitsevangelium. Wir haben einen guten Hirten, dem dürfen wir vertrauen. Christen können helle Kirchen erleben und dunkle Gefängniszellen. Christen können Demokratien erleben und Diktaturen. Sie können Urlaubsbetten erleben und Krankenbetten. Sie können Verständnis erleben und Unverständnis. Christen können erfüllte Wünsche erleben und unerfüllte. Sie können menschliche Gemeinschaft erleben und Einsamkeit, Anerkennung und Demütigung. Psalm 23 sagt es mit den Worten: Sie können auf saftigen Weiden sein und sie können in dunklen Tälern sein. Der Herr ist mein Hirte, und wer möchte, der kann es gerne mit so beten oder mitbekennen. Mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor meinem Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Mir ist im Laufe meines Glaubenslebens und auch im Laufe der Arbeit als Pfarrer ist mehr und mehr zu einem Anliegen geworden, auf beides hinzuweisen, für beides einen Blick zu haben und mit beidem zu rechnen. Nicht, dass ich die dunklen Täler herbeireden will, das auf keinen Fall. Aber es gibt große Probleme in der Nachfolge, wenn man nicht mit dunklen Tälern rechnet, wenn man sie ausschließt, wenn man sie nur verteufelt. Ich möchte, dass wir im Glauben fest bleiben, auch dann, wenn es dunkle Täler gibt. Deshalb müssen wir wissen, dass sowas auch geben kann. Dabei sagen uns die Langfristigen, die lange durch dunkle Täler gehen mussten, ob durch das Kreuz der Verfolgung, ob durch Krankheit in unserer Vergänglichkeit oder ob durch Kränkung in dieser Sündhaftigkeit dieser Welt oder ob durch die Disteln, die einem im Alltag manchmal sogar auf dem Schreibtisch wachsen, dass man sich gegen die dunklen Täler nicht sträuben sollte, sagen sie, sondern dass man einfach sie erst einmal annehmen muss, dass man sie zur Kenntnis nehmen muss und dass man mit dem Heute leben muss, wie ich heute geführt werde. Und dabei gibt es eine interessante Beobachtung. Bewährte Christen haben eine tiefere Ausstrahlung als bewahrte Christen. Es ist so. Das schließt nicht aus, dass ich das Ende eines Tunnels vor Augen haben darf. Das schließt nicht aus, dass ich im Gebet drum ringen darf, dass doch dieses oder jenes Tal bald zu Ende ist. Dass ich mit der Verherrlichung auch rechnen darf, wenn er eingreift und mir heraushilft aus schwierigen Situationen. Leben muss ich allerdings im Heute, so wie ich aufstehe, auch wenn das mir manchmal sehr schwer fallen kann. Unser Weg mit Jesus befreit uns von der Macht dieser Welt mit ihrer Finsternis und führt uns aber trotzdem mitten durch diese Welt. Wer etwas anderes verkündigt, der sagt nur die halbe Wahrheit. Wer etwas anderes verkündigt, der führt die Menschen und die Gläubigen in die Irre, macht ihren Glauben sehr labil und macht ihn sehr anfällig. Wer mit Jesus lebt, der darf den Himmel erwarten. Doch der irdische Weg dorthin ist sowohl auf herrlichen Weiden als auch auf dunklen Tälern. Interessanterweise denken viele Außenstehende, wenn du Christ wirst, dann gibt es nur noch dunkle, triste Täler und Lebensabschnitte in deinem Leben. Und viele Christen, sie denken, wenn ich Christ werde, dann wird mein Leben leicht und froh und es geht immer auf saftigen Weiden. Aber beides ist einseitig. Beides ist so nicht, sondern es gehört beides zum Glaubensweg zusammen. Ich werde an Paulus erinnert, der dann im Philipperbrief einmal schreibt, Kapitel 4, ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Ich kann niedrig sein, ich kann hoch sein. Ich kann satt sein, ich kann hungern. Ich kann Überfluss haben, ich kann Mangel haben. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Wobei man nüchtern festhalten muss, dass es unterschiedlich empfunden wird, was ist eigentlich ein Mangel? Ich will keinem zu nahe treten und trotzdem ahne ich, dass wir in Deutschland in einer verwöhnten Gesellschaft leben, wo Mangel viel schneller empfunden wird als zum Beispiel unserer Geschwister in Afrika oder in Indien oder in dem Slum Indiens bei Delhi. Ob die Vielfalt auf dem Mittagstisch, ist es auch vielfältig genug weiterhin? Ob die Anzahl der Ärzte, die doch da sein müssten, ob die Größe des Wohnraumes, den ich doch bräuchte, ob das Versterben lieber Menschen, das viel verdrängt wird? Wir leben hier verwöhnter und empfinden oft viel früher Mangel als andere Glaubensgeschwister in anderen Situationen. Genauso leben wir in einer verwöhnteren Zeit, wo Mangel schneller empfunden wird als unsere Großeltern. Und dieses schnellere Mangelempfinden wird auch noch begünstigt durch diese perfektionistische Gesellschaft. Deine Leistungsfähigkeit muss 100% sein, dein Äußeres muss 100% sein, dein Erfolg muss 100% sein, dein Informationsstand natürlich auch. Ja, die natürlichsten Dinge der Welt werden plötzlich schon zum Mangel erklärt. Das Altwerden mit Verschleißerscheinungen, ein Lebensmittelgeschäft, das 18 Uhr zumachen möchte, eine Mutter, die ihr nächstes Kind behalten möchte und nicht abtreiben lässt. Unsere Gesellschaft ist teilweise verrückt geworden, wann sie jeweils schon Mangel empfindet, was man alles als Mangel sieht. Und wir müssen aufpassen, dass wir da nicht einfach mit reinschlittern in unserem Denken, im Fühlen und Empfinden. Ein Schlüssel für dieses Gottvertrauen, dass er der Hirte ist, der für mich bestens sorgen wird, liegt wohl auch darin, dass ich vertraue und feststelle, mit diesem guten Hirten habe ich den größten Schatz, den es überhaupt gibt. Das größte, das wertvollste, was es überhaupt gibt. Den wertvollsten an meiner Seite, den größten an meiner Seite. Jesus hat es ja mit diesem Gleichnis nochmal verdeutlicht, mit dem Schatz im Acker, das Wertvollste, was es gibt. Alles andere könnte ich dann hergeben, wie Asaf im Psalm 73 bekennt: Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Und das sagt der Asaf nicht, weil alles auf leichten und schönen Wiesen und Wegen seines Lebens da abläuft und er damit rechnen könnte, denn er bekennt im gleichen Psalm: Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet. Spätestens hier wird deutlich, Psalm 23 ist kein lockerer Lobgesang. Psalm 23 ist kein schneller Trost. So manches Mal ist es ein erkämpfter Trost. Mir wird nichts mangeln, Herr, wenn mir Leib und Seele verschmachtet. Wenn mein Gottvertrauen plötzlich so angefochten wird und ich hin und her gerissen werde, Herr, du meinst es trotzdem, dass das alles das Beste sei? Dass das das Richtigste sei? Mir mangelt gerade nichts. Und ich gestehe das jedem zu, dass er dann stille wird und sagt, ich muss um dieses Bekenntnis ringen. Ich kann nicht einfach so dahin singen, das. Das müssen wir auch uns gegenseitig zugestehen, dass wir nicht von jedem verlangen, dass er einfach immer stark und kraftvoll unseren Herrn versteht. Er wird uns nur so viel zumuten, wie wir tragen können, aber manchmal haben wir trotzdem unsere Frage an ihn. Und er wird uns auch genug Kraft geben, auf dem Weg zu sein, aber die sehen wir oft nicht im Voraus, die sehen wir immer erst im Nachhinein. Ich möge immer wieder da das erkennen, dass ich mit ihm den größten Schatz habe, den größten Schutz und den größten Hirten. Übrigens steht hier, für Herr im Psalm 23, dieser Gottesname Jahwe, der so viel bedeutet wie der Gleichbleibende, der Ewige, der Seiende, der einfach da ist. Ja, das ist mein Hirte. Er ist der bleibende Hirte, er ist der gleichbleibende Hirte. In diesem Ringen, dass er das so ist, sind wir alle keine Helden, sondern erschrecken manchmal auch über unsere Glaubensschwachheit, wo wir gestern dachten, es läuft doch. Kann es morgen anders aussehen? In diesem Ringen um dieses Vertrauen in den guten Hirten gibt es noch einen wichtigen Schlüssel, dass wir in Gottes Wort unser ganzes Vertrauen stecken. Gottes Wort, das ich habe von Anfang bis Ende, dass ich es nehme vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung, dem ganzen Wort Vertrauen, von der Schöpfung bis zur Ewigkeit. Interessanterweise beinhaltet der Psalm 23 selbst diesen Bogen vom Anfang der Schöpfung bis in die Ewigkeit. Er ist der Hirte, der Herr über alle Quellen und über alle Weiden. So wie wir es lesen und am Ende steht, er ist der Herr über die Ewigkeit. In deinem Hause werde ich bleiben mein Leben lang. Faszinierend ist, dass auch das Zentrum der Heiligen Schrift, die Erlösung von der Macht der Finsternis durch den Messias, auch dieses ist im Psalm 23 die Mitte. Er hilft uns durch das finstere Todestal hindurch, dass wir da nicht stecken bleiben müssen. Im Ringen um diese Geborgenheit bei ihm, dass er all unseren Mangel ausfüllt, ist es eine wichtige Hilfe, diesen Bogen im Blick zu haben. Er ist der Schöpfer und über die gesamte Schöpfung verfügt er. Er ist der Erlöser, der sich selbst eingesetzt hat als der gute Hirte, wie wir das schon hörten, der gute Hirte, der sein Leben lässt für die Schafe, damit wir befreit sind von Sünde, Tod und Teufel. Und dass wir im Blick behalten, er ist der Ewige, der eine Ewigkeit vorbereitet hat. Und wenn mein Hirte der Erste und der Letzte ist, dann befreit mich das von diesem Druck, selber der Erste sein zu müssen. Selber der Klügste sein zu müssen, der Schnellste sein zu müssen, der Stärkste, der Reichste. Ob in der Klasse, ob bei einer Bewerbung, ob im Schlussverkauf. Denn mein Hirte, mein Herr, mein Versorger ist doch der Erste und hat schon lange das Beste für mich vorbereitet und rausgesucht. Ich wünsche einem jeden, dass er durch diesen Psalm zu einer Geborgenheit findet, die er eigentlich sucht und die er auch braucht. Eine Geborgenheit, die unabhängig ist vom Wohlstand, unabhängig ist vom Kräftehaushalt und auch unabhängig von den Weltfragen aktuell. Ein treues Gemeindemitglied einer vorigen Gemeinde wurde einmal gefragt, wieso glaubst du eigentlich noch an Gott und gehst in die Kirche bei all dem, was du durchgemacht hast? Als junger Mensch konnte er nicht den Lieblingsberuf lernen wegen einem Magenleiden. Dann musste er seine Heimat verlassen, Schlesien 45. Dann erlebte er in Halberstadt die Bombardierung, überlebte sie. Dann blieb seine Frau kinderlos. Dann erblindete seine Frau. Seine Antwort war, genau deshalb glaube ich an Gott, weil ich einen guten Hirten brauche und weil ich ihn an meiner Seite haben möchte. Genau deshalb glaube ich an Gott, den guten Hirten. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist, als wir mit unserem Verstand erfassen können, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus.